Herzlich willkommen zum Apfelklatsch, der Podcast für Geeks mit dem Hang zum angebissenen Apfel. Viel Spaß!
Hi Tobi.
Einen wunderschönen guten Nachmittag. Hallöchen.
Ja, Wetten werden angenommen.
Das war jetzt aber ein flotter Einstieg, da habe ich gar nicht mit gerechnet.
Ja, wir müssen hier versuchen, vor der nächsten Technikpanne das irgendwie durchzuboxen.
Nee, wenn du auch immer noch drüber redest, dann wird das auch passieren.
Nee.
Na gut.
Ich habe auch kein Update mehr installiert von El Capitan, jetzt vor der Aufnahme.
Meinst du, das macht's besser?
Das macht's hoffentlich viel besser. Okay. Wobei, wenn das jetzt ein Update gewesen wäre, was den Bug behebt.
Man weiß es nicht.
Ja, man weiß es nicht, ne. Ja.
So. Ja, du hast was in den Shownotes notiert. Wir haben Housekeeping.
Ach so, ja. Es gab einen Kommentar zur letzten Folge. Da hatte Sebastian gefragt nach einer Stylus-Empfehlung fürs iPad Air 2. Er will unbedingt einen. Und hat uns gefragt, was wir da empfehlen können. Also empfehlen kann ich eigentlich nichts, weil ich selbst keinen nutze. Ich hatte mal für das allererste iPad einen. Der hatte auch einen eigenen Empfänger, um in Dock-Anschluss zu stecken. Das hat allerdings damals schon mehr als recht als schlecht funktioniert. Und seitdem habe ich eigentlich auch keinen weiteren Stylus mehr benutzt. Wir hatten ja schon über einige gesprochen. Mhm. Und getestet hast du die eigentlich im Prinzip alle. Aber ob da so die eierlegende Wollmilchsau dabei ist?
Also ein Stylus für alle Anwendungsbereiche gibt es nach meiner Meinung nicht. Man muss sich im Vorfeld im Klaren sein, was möchte man damit machen, wo liegen die Schwerpunkte. Liegt es mehr im Künstlerischen, im Kreativen? Zeichnet man mehr? Möchte man retuschieren? Dann würde ich im Moment eindeutig zu den 53 tendieren. Das ist immer noch so der Stift der Wahl, wenn man im Bereich der Retusche und der kreativen Artwork-Bereiche tätig ist. Wenn man jetzt mehr schreibt und man möchte das Ganze für Notizen verwenden, dann würde ich ganz grob in Richtung Adonit gehen. Adonit ist so die Marke. Da gibt es noch verschiedene Modelle, verschiedene Abstufungen. Da muss man sich halt umschauen, was einem liegt, was einem auch vom Design liegt und wie das Schreibverhalten ist. Und das sind so die beiden groben Empfehlungen, die ich geben kann. Letztendlich ist ganz, ganz wichtig, was möchte man mit dem Stylus letztendlich machen. Ja, oder sich gleich ein iPad Pro kaufen und ein Pencil dazu kaufen, dann ist man auf dem richtigen Weg.
Ja, wird momentan auch schwierig.
Da kommen wir im späteren Verlauf der Sendung nochmal zu, genau. Zu dem Bereich der Pencil-Verfügbarkeiten, richtig.
Kommen wir dazu? Okay.
Ja, ich glaube, du hast nicht ganz nach unten gescrollt, da gibt es noch ein paar Themen.
Okay. Gut.
Ja, so, aber das sind so die groben Empfehlungen und wenn er noch detaillierte Beschreibungen seiner Anwendungen hat, dann kann er das gerne nochmal in den nächsten Kommentaren zur Folge 195 verfassen. So, das Thema Stylus, denke ich, haben wir jetzt ausreichend bearbeitet. Dann lass uns doch mal zu den Hauptthemen übergehen. Und da haben wir ein ganz interessantes Thema. Apple liefert manchmal auch ein bisschen, mehr oder weniger Produktionstoleranzen aus oder Produkte, die unter einer Produktionstoleranz liegen. Und zwar haben sie ein iPad Pro ausgeliefert, was auf der Vorderseite Gold ist. Also der Touch-ID-Sensor ist gold umrandet und auf der Rückseite ist es silbern. Und das Ganze hat 9to5Mac in die Hände bekommen, das Gerät, und hat natürlich gleichzeitig ein YouTube-Video dazu verfasst und das Ganze schön der Nachwelt festgehalten. Und wir verlinken das Ganze in den Shownotes, wo man sich das Video anschauen kann. Ich persönlich würde mich freuen, wenn ich so ein Gerät in die Finger bekommen würde, weil man kann davon, man kann davon ausgehen, dass das eventuell ein Sammlerstück sein wird in Zukunft. Kommt natürlich darauf an, wie groß der Output ist von den Geräten. Man munkelt, dass es nicht so viele Geräte sind, weil sich noch nicht so viele Kunden zu Wort gemeldet haben. Man weiß allerdings auch nicht, wie viele Geräte noch auf den Halden oder auf den Lagern der Apple Stores oder der Distributoren oder der Fachhändler liegen, die bis jetzt noch nicht den Kunden erreicht haben.
Ja, ist ein schönes Unikat und wahrscheinlich ein Montagsgerät.
Ne, ich hoffe, die Produktionstoleranz bezieht sich wirklich nur auf die Farben und nicht auf die Technik.
Dass dann 128 draufsteht und du hast 32 bekommen.
Das wäre schlecht. Umgekehrt wäre es mir lieber.
Ja, das ist eine schöne Inventurdifferenz dann bei Foxconn oder wer auch immer die Dinge zusammenschraubt. Ja.
Das stimmt, ja.
Chef, uns fehlen hier 1.128.000 Gigabyte Module.
Ja, aber letztendlich ist die Preisdifferenz auch nicht so immens. Also beim Endkunden schon, aber nicht in der Produktion.
Im EK, ja. Das ist halt nur ein Problem, wenn du dann oder zu wenig Teile hast, beziehungsweise den ganzen Durcheinander mit Produktion. Aber dafür gibt es ja in der Regel eigentlich eine Qualitätssicherung. Ja.
Sollte es geben.
Ja, sollte genau. Es geben, ja. Aber apropos YouTube, mal eine ganz andere Frage, ist mir eben nur eingefallen. Das ist mir nämlich gestern Abend aufgefallen. Ich habe gestern Abend den Fehler gemacht und wie heißt es im Englischen? Down the rabbit hole. Ich habe 5 Minuten bei YouTube verbracht und dann waren es vor allem doch mehrere Stunden. Ein Video führte dann zum nächsten.
Ja.
Was mir dann nur aufgefallen ist, bei Playlists in YouTube, habe ich das Problem, wenn ich im Vollbild bin und Autoplay aktiviert ist, sollte ja normalerweise hier immer die nächsten Videos dann durchlaufen. Was ja bei Let's Play ganz schön ist, ja, wenn du da so 10 Stück in Folge hast und dann einfach alles quasi wie eine Serie oder wie einen Film halt durchguckst. Und bei mir bleibt er im Vollbild regelmäßig hängen. Ich muss dann erstmal aus dem Vollbild raus, dann fängt er wieder an mit der nächsten Folge und dann wieder Vollbild rein. Ist dir da irgendwas aufgefallen?
Auf iOS oder auf dem Mac?
Nee, am Mac. Mit Safari.
Das kann ich dir nicht sagen, weil ich schaue eigentlich zu 99% die YouTube-Videos über Chrome und das hat auch Gründe, weil manche Videos ja noch Flash-basierend sind, manche halt nicht. Es hat noch ein paar Differenzen gibt bei YouTube und ich das stabilste Laufverhalten immer noch mit Chrome habe.
Echt? Gibt's da noch Flash?
Ich glaube, da gibt's
bei YouTube
teilweise noch Flash. Nicht Flash, aber teilweise gibt es da wirklich inkompatible Videos, die nicht laufen, wenn du kein Flash-Player installiert hast. Das habe ich schon öfters mal feststellen können.
Also ist mir bei YouTube jetzt definitiv nicht mehr untergekommen.
Obwohl sie ja die Aussage getroffen haben, dass sie konsequent auf HTML5 umgestiegen sind.
Aber andererseits YouTube, Google, alle Chrome ist ja alles Google. Wer weiß, was die da vielleicht im Hintergrund noch laufen haben, damit du Chrome benutzt.
Ja.
Wobei ich versuche auf Chrome, soweit es geht, zu verzichten und nutze nur noch Safari, außer wenn ich wirklich irgendwas noch ansurfen muss, wo Flash läuft, ja, dann halt mit Chrome. Aber ansonsten versuche ich ja exklusiv Safari zu nutzen, ja.
Okay. Also wie gesagt, ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass YouTube auf Chrome wesentlich stabiler läuft als auf Safari. Deswegen ist eigentlich der ist quasi mein YouTube-Player, ist quasi der Chrome.
Ja, okay, gut. Gut, nee, so viel nur dazu. Eine andere News, die mir über den Weg gelaufen ist, was ich am Anfang eigentlich für einen schlechten Scherz gehalten habe, als die ersten Bilder im Internet aufgetaucht sind, ist das Apple Dock für die Apple Watch.
Ja.
Und alleine, was ich bis jetzt an Videos und Bildern gesehen habe, okay, kann man machen. preislich finde ich das sehr ambitioniert, sind wir allerdings ja beim Apple-Zubehör mittlerweile auch gewöhnt. Ja. Da haben wir ja auch schon bei den ganzen Magic-Sachen, bei den neuen drüber gesprochen. Über Design lässt sich ja bekanntermaßen streiten, ob es einem gefällt oder nicht. Ja, muss jeder für sich entscheiden. Es ist ja ein schönes Lightning-Kabel dabei, ja, macht den Preis meiner Meinung nach auch nicht besser. Vom Design her muss ich sagen, auf den ersten Bildern hat es mich ein bisschen an so die alte AirPod erinnert.
War die alte AirPod mal rund? Ja, ich glaube
ja,
schon.
Ja, ja, ich glaube, die allererste AirPod war ja auch so ein rundes Ding. Und da hat es mich eigentlich im Prinzip ein bisschen dran erinnert. Mhm. Ansonsten macht sie für mich im Prinzip eigentlich nur Sinn, wenn du so in diesem Nightstand-Modus benutzt. Ansonsten für einfach drauflegen, finde ich es eher schon, naja.
Ja gut, einfach drauflegen, da könnte man auch das normale Kabel einfach auf den Tisch legen und das Ding aufladen. Das Dock,
ja, also ohne Dock dann quasi, genau. den Charger, ja.
Zum Preis, okay. Man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dieser Ladepuck ist natürlich im Preis enthalten. Das heißt, diese 89 Euro enthalten, wie gesagt, eine komplette Ladestation. Man kann gleichzeitig, also man kann gleich durchstarten. Und wenn man die 39 Euro abzieht, die das einzelne Ladekabel kostet von der Ladestation, das Lightning-Kabel abzieht, relativiert sich der Preis etwas.
Ja, aber muss man davon schon alleine dafür schon so viel Geld verlangen? Also beim Zubehör, ja, man kann es machen.
Also der Preis ist grenzwertig, das ist ganz klar. Und das Design ist jetzt nicht unbedingt aufregend. Es sieht aus wie ein es sieht aus wie ein Donut.
Ne? Ja, wie gesagt, ja. Also ich würde sagen, dann doch lieber zu einer Alternative greifen.
Da gibt es wirklich schönere Alternativen. Also der Markt hat da wirklich ein sehr großes Angebot im Moment. Und ich würde da jetzt nicht unbedingt zur Apple-Ladestation raten. Im Anbetracht des Preises, es ist einfach zu extrem, das ist schon richtig.
Ja, aber meiner Meinung nach mussten sie was in die Richtung bringen. Ja, die Nachfrage ist da und warum sollten sie da Geld verschenken? Das können sie auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn man mal guckt, ja, so ein Kunststoffteil in der Regel in der Herstellung ja nicht allzu teuer. Also da hast du auch wieder schöne Marge. Und vor allem, wenn jemand im Laden ist, sich eine Uhr kauft und auch gleichzeitig sowas haben will, kann man ihm auch gleich mal Original Apple Zubehör anbieten. Wird sich bestimmt nicht schlecht verkaufen unbedingt, ja, bei dem einen oder anderen und vor allem dann halt auch schön Geld dran verdient, weil das Ding muss eine Marge haben, das ist...
Ja, die kommen vor Grinsen nicht in Schlaf bei dem Produkt. Und bei anderen Produkten auch nicht, aber okay. Ja. Sei es drum. Ich warte immer noch auf den Tag, wo jetzt mal endlich ein Drittanbieter diese Ladekabel produzieren darf oder dass jetzt endlich da jemand auf den Markt kommt, der diese magnetischen Ladekabel produziert. Weil ich denke, da ist Bedarf.
Da wäre auf jeden Fall Bedarf nach einer günstigen Alternative. Eben. Inwieweit man dann allerdings eine günstige Alternative oder eine wesentlich günstigere Alternative anbieten kann, wenn die MFI zertifiziert ist, ist eine andere Frage.
Das stimmt, ja. Aber da schreit der Markt nach.
Ja, ich warte ja eigentlich noch drauf, dass die ersten Hongkong oder China Dinge auf den Markt kommen und dann halt entsprechend für einen Apfel und ein Ei angeboten werden.
Ja, aber da bin ich halt auch sehr vorsichtig bei solchen Kabeln, dass die, ja, da würde ich schon auf achten.
Bei einer teuren Uhr, ja.
Ja, da weiß ich nicht, ob das jetzt der gute Tipp wäre, da jetzt ein nicht zertifiziertes Kabel dran zu stöpseln. Also da wäre ich skeptisch.
Ja, bei einem Produkt, was eventuell in der Art und oder in der Ausführung, wie ich es gern hätte, dann doch schon 1.000 kostet, würde ich es mir auch mal überlegen.
Genau, das sollte man dann am Kabel nicht sparen.
Ja.
Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderes Thema, ja. Apropos anderes Thema.
Ja. Ja.
Ja.
Ich warte auf deine.
Ach, du wartest auf mich?
Ja, also das ist ein anderes Thema. Oder?
Okay, wo wir jetzt gerade bei der Uhr waren und über Hardware gesprochen haben, vielleicht ein ganz anderes Thema. Google hatte ja vor, ich glaube jetzt auch schon wieder eine Woche her, ja auf den Start der LG Watch Urbane Second Edition LTE hingewiesen. Schöner, toller, langer Name. Und zwar eine Android Wear Uhr von wieder wie der Name ja schon sagt, von LG, die über LTE verfügt und da quasi unabhängig ist vom Smartphone. Wie gesagt, vor über einer Woche hatte Google das bereits angekündigt. Jetzt stand eigentlich so der Release kurz bevor und LG hat jetzt das ganze Projekt erstmal eingestellt, weil sie ja Hardware-Probleme haben und da momentan nicht ganz feststellen können, woran es liegt oder da noch auf der Fehlersuche sind und haben jetzt den Release von der Uhr erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben, mit eine Anmerkung sogar, dass sie nicht wissen, ob sie die Uhr überhaupt noch mal auf den Markt bringen. Und das ist natürlich auch für einen Konzern ja, wie LG, die sich da, denke ich mal, auch viel von dem Produkt versprochen haben und Google ja auch ebenfalls schon ja doofes oder eine sehr unglückliche Sache.
Ja. Die Frage ist natürlich auch, wenn diese Uhr noch ein LTE-Modul beinhaltet, wie dann die Stromgeschichte aussieht, wie der Stromverbrauch aussieht. Und ich denke mal, der wird nicht so positiv ausfallen.
Ja, es ist halt auch die Frage, Android hat ja, oder Google hat ja bei Android Wear da lange drauf hingearbeitet, diese LTE-Integration oder Unterstützung mit halt zu integrieren. Ich denke mal, dass die ja schon eine Lösung gefunden haben, dass die auf jeden Fall auch wieder einen Tag durchhält, auch mit LTE. Zumindest mal das, was man unter einem Tag Nutzung versteht. Also nicht 24 Stunden Dauerbetrieb, ja, sondern wirklich unter normaler Nutzung, ja, Tagesablauf, abends an die Ladestation ran, passt. Es ist halt mal interessant, ob da noch mal genauere Informationen ans Tageslicht kommen, welche Hardwareprobleme da jetzt der Grund sind, ob das dann wirklich am LTE-Modul liegt, eventuell an der Batterielaufzeit, was ich mir nicht unbedingt jetzt so vorstellen kann, dass es nur an der Batterielaufzeit liegt, weil das ist ja ein Faktor, den die ja die Spezifikationen standen ja vorher schon fest. Ja, das ist ein Faktor, ja, den sie hoffentlich im Griff hatten. Was natürlich böse sein kann, ist, ja, wenn von Google jetzt eine Android-Wear-Version kam, ja, und die versprochene Leistung ja oder Integration oder von LTE einfach nicht gepasst hat, ja, und dass es da eventuell zu Problemen kommt, die vielleicht auch was mit der Batterielaufzeit dann im Endeffekt zu tun haben, weil wenn die Uhr ja im LTE-Modus dann innerhalb weniger Stunden eventuell leergesaugt wird, ja, auch ein Produkt, was du nicht verkaufen kannst, ja.
Absolut richtig.
Ja, ich denke mal, dass es da hardware-technisch schon auch an LTE gelegen hat. Ob es jetzt, wie gesagt, Batterielaufzeit war, keine Ahnung. Mal gespannt, ob man da nochmal was hört. Aber es ist schon schade, weil ist nicht gerade auch die beste Werbung für LG jetzt. Aber besser so, als wenn sie da irgendwie mehrere tausend Geräte, ja Millionen wollen wir mal jetzt nicht von ausgehen, aber mehrere tausend Geräte ausliefern und sie dann eventuell die auch wieder zurückholen müssen oder nehmen müssten oder total unzufriedene Benutzer haben, dann lieber dann so, ja.
Ja gut, das wäre noch negativer gewesen, wenn dann eine Rückrufaktion am Start wäre. Ja.
Genau.
Gut, aber eine Rückrufaktion, so weit wollen wir es bei Apple ja nicht kommen lassen, oder ich hoffe mal, dass es so weit nicht kommt. Einige Nutzer klagen im Moment über Abstürze während des Ladens vom iPad Pro. Das heißt, wenn man das Gerät längere Zeit am Ladeport hat und es quasi von 0 bis auf 100 voll lädt, also jetzt nicht ganz von auf 0, aber schon von einer sehr geringen Akkukapazität bis zur maximalen Kapazität, kann es dazu kommen, dass das Gerät einfach einfriert und man das Gerät komplett neu durchstarten muss und dass es dann quasi wieder ohne Probleme läuft. Hat man das Gerät nur kurze Zeit am Ladeport, funktioniert es ohne Probleme. Diese Abstürze sind wirklich nur bei langen Ladevorgängen aufgetreten. Und das ganze Problem hat ein betroffener Nutzer im Support-Forum von Apple auf der Seite von Apple veröffentlicht. Wir verlinken den ganzen Foren-Thread mal in den Shownotes. Da kann man sich da ein bisschen durcharbeiten. Für den einen oder anderen dürfte das doch sehr interessant sein. Auch hier gilt es sind nur Einzelfälle. Es ist nicht flächendeckend aufgetreten. Und das sind wohl im Moment nur ein paar wenige Geräte, die diesen Fehler aufweisen.
Hm. Tja. Dann wollen wir hoffen, dass das nicht irgendwie ein Hardware-Problem ist.
Und wenn es ein Hardware-Problem ist, wollen wir hoffen, dass es wirklich nur bei ganz, ganz wenigen Geräten der Fall ist, dass es nur irgendwo ein, tja, dummer Zufall ist.
Ja. Ja. Ich habe keins.
Ich auch nicht, aber ich werde demnächst mal eins testen für einen gewissen Zeitraum. Ich werde mir es nicht kaufen, ich werde es mir einfach ausleihen. Man hat ja die Möglichkeit, sich bei Apple ein Gerät als Pressegerät auszuleihen, und diesen Service werde ich jetzt mal in Anspruch nehmen und mir für einen kleinen Zeitraum mir so ein Gerät einverleiben und mal gucken, wie sich das so bewährt.
Da bin ich schon mal gespannt.
Ja, es reizt mich ja das Gerät an sich nicht so, aber der Pencil und also die Kombination aus Pencil und aus iPad Pro, die reizen mich halt. Ja. Würde es den Pencil nicht geben, ja, dann wäre es für mich ein normales 12,9 Zoll iPad und nicht unbedingt zum Testen würdig, aber durch diese Kombination aus diesem doch sehr cleveren Eingabegerät stellt es für mich einen gewissen Reiz dar.
Hm. Tja, da, wenn das Gerät kommt, wahrscheinlich ja auch dann mit Pencil.
Ja, auf jeden Fall. Sonst, ich habe gleich geschrieben, sonst könnt ihr es gleich da lassen. Ohne Pencil kein Test.
Genau. Dann bist du ja in der glücklichen Lage, auch die relativ zügig einen Pencil zu haben oder mit dem Gerät zusammen einen Pencil zu haben, weil nach wie vor sind die Lieferzeiten ja für den Pencil sehr bescheiden. Ja.
Teilweise 5 Wochen werden angegeben, und dann liest man mal wieder, dass einige Nutzer Glück haben, dass die doch früher so ein Produkt bekommen haben. Man kann aber auch nicht feststellen, welche Farbe besser oder welche Farbe schlechter verfügbar ist. Das scheint wohl durchgehend der Fall zu sein, dass beide Farben, schwarz oder weiß, schlecht verfügbar sind. In den Staaten konnte man auf eBay schon sehr interessante Auktionen verfolgen. Da werden die Produkte teilweise schon um die 500 US-Dollar gehandelt. Wir verlinken mal eine lustige Auktion, die gerade ausgelaufen ist. Da ging ein Produkt am 17. November für 539 US-Dollar über die virtuelle Ladentheke.
Sorry, wer so Preise bei eBay für das... Nee, das erschließt sich mir nicht ganz.
Ja, das ist... ich kann es auch nicht glauben, dass jemand bereit ist, dafür so viel Geld auf den Tisch zu legen.
Das wären mir jetzt alle 4 oder 5 Wochen Wartezeit, wäre mir das Geld echt nicht wert. Ja. Vor allem, wie dicke muss ich es denn haben, um so viel Geld alleine für den Pencil auf den Tisch legen zu können?
Eben. Ja. Aber gut, es gibt immer noch Leute, die genügend Geld dafür haben.
Ja. Apropos genügend Geld. Auch eine schöne News, die ich gelesen hatte, oder was heißt News, aber eine Info, die ich gelesen habe, dass 94% der Profite oder des Gewinns, den man macht mit Verkäufen von Smartphones, an Apple fallen. Und die ja eigentlich nur einen Marktanteil haben mit ihren iPhones von 14,5%. Das ist doch schon hier so eine Zahl, die da im Raum steht, die fast unglaublich ist. Da sind ja Verhältnisse, ja, unglaublich. Ja. Wie gesagt, du hast ungefähr 15% Marktanteil und streichst da 94% der Gewinne ein. Das ist eine Ansage.
Und das ist vorbildlich. Also ich glaube, da würden andere Firmen
die würden töten dafür.
Im Kreis hüpfen vor Freude, wenn sie auf diese Zahlen kommen würden, ja.
Vor allem, wie gesagt, von dem ganzen Geld, was verdient wird mit Smartphones, ja, es gehen 94% an Apple. Also da muss irgendwo in der Statistik oder in dem Bericht muss irgendwo ein Zahlendreher drin sein. Weil 94%, ey. Das muss man sich mal vorstellen.
Naja gut, die meisten Geräte, die auf dem Markt sind von den Android, ja, Massenprodukten, das sind ja billige, in Anführungsstrichen, sehr günstige Geräte. Und da sind ja die Margen auch nicht so weit oben. Ja, es gibt da ja Brot und Butter, diese Brot- und Buttergeräte um die 200, 250 Dollar, die auf dem Markt umherlaufen. tja, da ist die Marge auch nicht die Welt. Ne?
Ja, da sieht man aber auch mal, ja, wenn es wirklich hart auf hart käme, ja, und Apple da was am Preis wirklich machen müsste, ist da auf jeden Fall noch Luft nach unten drin und trotzdem noch Geld dran zu verdienen. Ja. Also da einfach mal irgendwie ein Hunderter am Preis wegnehmen, würde jetzt nicht so wehtun. Klar, den Aktionären, den Analysten würde es wehtun.
Ja.
Aber wenn es wirklich darum ginge, dass ein Hunderter oder selbst alleine 50 irgendwas da groß noch ausmachen können, um da entweder den Marktanteil halt stabil zu halten, die Verkaufszahlen, oder eventuell sogar noch hier irgendwo ein bisschen zuzulegen, wäre da auf jeden Fall noch dicke Luft drin. Ne? Und das lässt ja auch für die Zukunft hoffen. Ja, selbst wenn irgendwo die
ja, aber ich glaube, dass das Letzte, was Apple machen würde, die Preise senken. Und das wäre ja auch irgendwo ein Eingeständnis, was sie da abliefern würden, an Abbrüchen von Verkäufen, sobald sie anfangen, die Preise zu senken. Was meinst du, was davon aufschreien? Nee,
wie du eben schon gesagt hast, ja? Das wäre so die letzte Möglichkeit. Aber ja, wenn es wirklich sein müsste,
ja,
würde
ja
es definitiv nicht so wehtun wie anderen Herstellern, die wirklich nur wenige Prozent an Marge machen, an Gewinn machen mit einem verkauften Gerät. Und Apple, wie gesagt, mit dem Polster, den sie haben, alleine was jetzt die Marge an einem Gerät betrifft, sind da ja noch in der Lage und könnten da nach unten korrigieren und würden trotzdem noch gut Geld verdienen. Mhm. Oder würden noch Geld verdienen. Klar, dass das nicht gerne gesehen wird, gerade bei den Aktionären und Analysten, ist eine andere Sache, aber es ist eine Möglichkeit, die auf jeden Fall da ist.
Mhm.
Und aber wie du auch schon gemeint hast, das wird so schnell nicht kommen und ist quasi so die letzte Schraube, in der du drehen kannst. Ja,
ja, auf jeden Fall. So ist es. Die letzte Schraube, an der man drehen kann, das sind natürlich auch die Prozessoren, die sich in so einem iPad Pro befinden. Und bisher war es ja immer so, dass die Prozessoren bei zwei verschiedenen Herstellern...
Dass sie geschraubt werden.
Ja, ja. Bei zwei verschiedenen Herstellern produziert worden sind. Das war einmal Samsung und einmal TSMC. Mit Samsung hatten sie ja teilweise leichte Probleme bezüglich der Anpassung und die Akkulaufzeit etc. bei dem iPhone 6S
Plus. Oh, nein, keine Probleme. Fertigungstoleranzen innerhalb vorgegebenen.
Okay. Wie gesagt, es gab aber gegenüber dem TSMC-Chip stand der Samsung-Chip, sagen wir mal, ein wenig schlechter da, um das vorsichtig auszudrücken. Und die Vermutung liegt nahe, dass Apple diesen Probleme aus dem Weg gehen wollte und jetzt flächendeckend im iPad Pro nur TSMC-Prozessoren eingesetzt hat. Also, dass diese Prozessoren eingesetzt haben, steht auch fest. Das wurde auch indirekt nach außen kommuniziert. Da hat sich mehr oder weniger ein Mitarbeiter etwas salopp gesagt verplappert. Aber da gibt es einen sehr interessanten Artikel zu von 9to5Mac, wo das ganze Thema nochmal detailliert aufgegriffen worden ist. Da wurde auch mehr oder weniger exakt begründet, warum sie sich ausschließlich im Moment im iPad Pro auf diese TSMC-Geschichte fokussiert haben.
Mhm.
Interessant.
Ja, durchaus. Vor allem, was könnte das bedeuten für den A10?
Ich hoffe mal, dass sie sich dann von Samsung trennen und nur mit TSMC zusammenarbeiten.
Wäre eine Möglichkeit. Wenn TSMC, die produzieren ja anscheinend gute Qualität, also das, was hinten rausfällt, passt, ja.
Ja.
Hat man jetzt beim iPhone auch gesehen. Denke ich mal, war auch so ein Testballon, ja, wo Apple mal getestet hat, hier, wir geben denen jetzt mal wirklich was zu tun und gucken mal, wie es läuft, ja, unter realen Bedingungen. Und jetzt mit dem iPad Pro, beziehungsweise mit dem 9X. Und dass wenn sie weiterhin gute Qualität abliefern, dann könnte das eventuell, vorausgesetzt, dass sie auch die Mengen produzieren können. Wenn sie sagen, wir können maximal X, ja, und Apple braucht das Doppelte, dann kommen sie um zwei nicht rum. Ja.
Ich glaube, das war auch geschickt eingefädelt, sage ich mal, warum sie das jetzt mit dem iPad Pro gemacht haben, weil die Verkaufszahlen vom iPad Pro natürlich wesentlich geringer sein werden als von einem iPhone. Und deswegen konnten sie sich ausschließlich auch auf TSMC verlassen. In dem Fall etwas weniger Output von Produkten. Und das kriegen sie, denke ich, ganz gut gedengelt.
Ja, aber apropos Verkaufszahlen geringer beim Pro als beim iPhone. Okay, da, man sieht es ja sowieso generell beim iPad, wie die Zahlen liegen im Vergleich zum iPhone. Aber da wird ja momentan fabuliert, dass wir dieses Jahr oder war es dieses Quartal?
Bis zum Schluss dieses Jahres. Also es
alle, dieses Jahr.
Okay. Dieses Jahr, also vom Verkaufsstart bis zum Ende des Jahres sollen angeblich 2,4 bis 2,6 Millionen iPad Pros verkauft werden. Das hat wiederum auch 9to5Mac in Kooperation mit einem japanischen Analysten zusammen, sagen wir mal, prognostiziert aufgrund von vielen Quellen. Sie beziehen sich da auf Einkaufsverhalten von Gehäusen, von Zulieferprodukten, von Displays etc. Und das ziehen sie mal alles so ein bisschen zusammen und haben daraus eine Prognose entwickelt oder niedergeschrieben und die beläuft sich derzeit auf 2,4 bis 2,6 Millionen. Für das erste Quartal 2016 gibt es sogar auch schon eine Prognose. Die sieht aber allerdings etwas schlechter aus, aber das ist durchaus normal. Die liegt so bei 2,1 Millionen Geräte für das erste Quartal 2016. Aber bei iPads durchaus normal, dass die natürlich dann immer weiter abfallen.
Ja, aber meinst du 2,4 bis 2,6 Millionen oder so um die 2,5 Millionen Geräte ist eine realistische Zahl?
Das kann ich nicht überblicken, weil ich nicht genau weiß, wie viel bis zum heutigen Tag natürlich verkauft worden. Das wird wahrscheinlich nur genau Apple wissen oder dementsprechend die.
Ich hoffe mal, dass Apple das weiß.
Ja, das hoffe ich auch. Ich merke, dass dieses Produkt im Moment zumindest in meiner Timeline sehr hochgekocht wird. Logischerweise ist es eine Apple-Filterbubble, in der wir uns befinden. Aber trotz alledem ist es ein Gerät, was auch hier sehr stark diskutiert wird und wo ich auch sehe, dass viele drauf umsteigen wollen oder es gerne ausprobieren wollen, auch wenn der Preis sehr selbstbewusst ist.
Ja, aber der Preis ist auch, denke ich mal, der Positionierung geschuldet oder dem Segment geschuldet, wo Apple das sieht. Gerade im Zusammenhang mit dem Pencil ja definitiv im Pro-Bereich.
Ja, im sagt, Pro ja der, grad, sagt ja der Name
genau,
schon.
Ne? Ob das jetzt wirklich so Pro ist, mal dahingestellt, ja, weil doch, denke ich mal, viele Pros gerne hätten, wenn da ein OS 10 drauflaufen würde, anstatt einem iOS, um da halt einfach ihre gewohnten Programme, die sie am Mac zusammen mit einem Grafiktablett eventuell nutzen, dann halt direkt auf einem iPad Pro gerne nutzen würden. Kann ich verstehen. Wobei Apple schon gesagt hat, mit uns nicht. Die haben ja auch gesagt, hier gerade so diese Kombi-Produkte zwischen einem iPad und einem MacBook Air zum Beispiel, über die wir ja auch schon mal gesprochen hatten in der Vergangenheit, die wird es mit Apple nicht geben. Ja, also so Surface Book oder sowas wird es bei Apple nicht geben. Hat Tim Cook jetzt, glaube ich, gerade die letzten Tage nochmal gesagt. Ich finde es eigentlich sehr schade, aber ja, müssen wir mal gucken. Das ist halt so eine Sache, das ist die Philosophie von Apple. Microsoft geht da einen anderen Weg mit ihren Surface und Surface Book. Das kann jeder machen, wie er sich so strategisch da positionieren will oder wie er das für richtig hält. Ich denke mal, dass der eine andere Pro das schon sehr schade findet. Wobei, wenn man mal überlegt, ich glaube bei iMore war das jetzt, da habe ich auch wieder einen Bericht gesehen, wie man das iPad Pro quasi so als Syntax benutzen kann. Dieses Wacom Grafiktablett-Lösung, das war auch sehr spannend, ja, und macht einen sehr guten Eindruck. Bei iMore gibt es sowieso sehr viele Berichte, auch gerade in Bezug auf den Pencil, wo gezeigt wird, wie gut der funktioniert im Vergleich auch zu anderen Produkten und auch, glaube ich, zu handgemalt. Auch sehr spannend. Ich suche mal den Link raus. Ich werfe den, wenn ich dran denke, mal in die Shownotes rein. Bei mir im Bekanntenkreis bin ich da schon drauf angesprochen worden, auf das Pro. gerade jetzt halt Weihnachtsgeschäft, man hat hier vielleicht, oder man, es sind da einige, die noch ein iPad 3 beziehungsweise ein erstes Air haben, die überlegt haben, eventuell auf ein Pro umzusteigen. Wobei ich da leicht Bauchschmerzen habe, weil es ist doch schon ein recht großes Gerät, vom Preis her auch recht teuer. Da muss man sich wirklich gut überlegen, ob es einem das wert ist und was man damit machen will, weil eventuell wäre man doch mit einem normalen iPad besser aufgehoben. Was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe die letzten Tage wieder öfter das iPad Mini mal in der Hand und gerade so im Vergleich jetzt zwischen dem 6 Plus, zwischen dem Mini und dem iPad Air ist mir das Pro, ich habe es jetzt im Store in Frankfurt mal gesehen die letzten Tage, eigentlich zu groß. Mhm. Gerade wenn du sagst hier, du willst es als einzigstes iPad benutzen, ja, und da habe ich das iPad ja doch auch sehr viel eventuell abends zum Lesen oder mal kurz bei Twitter oder auch gerade was RSS betrifft, da abends nochmal lesen, wäre mir die 12 Zoll definitiv zu groß, ja. Selbst auf der Couch wäre mir die 12 Zoll zu groß für das, was ich das iPad nutze. Klar, gut. Wenn ich da noch viel malen will oder zeichnen, Pencil oder so, klar, je größer die Fläche, umso schöner. Ich habe das auch schon bei Grafiktablets gesehen, mit so den ersten Tablets bezahlbar für einen Heimbereich, die so diese Postkartengröße haben, macht keinen Spaß.
Das, ich denke, diesen Kunden adressiert Apple ja auch eindeutig mit diesem Gerät absolut nicht. Sie adressieren ja den, wie gesagt, den Pro-Nutzer, der mit dem Gerät arbeiten möchte und der das Gerät, sagen wir mal, zu 70% dafür nutzen möchte, um mit dem Gerät wirklich produktiv zu sein und nicht, um jetzt irgendwelche Dinge damit zu konsumieren. Ein Konsumgerät, um Videos zu konsumieren, um Webseiten zu konsumieren, ist nach meiner Meinung eher das iPad Air 2 oder 1 oder alles, was halt unter den 12,9 Zoll liegt, weil es einfach handlicher ist. Und die 12,9 Zoll sind jetzt nicht das Gerät, was man ja mal so locker in einer Hand hält und sich auf die Couch setzt und mal ein Video guckt. Dafür ist das Gerät mit 730 Gramm eigentlich zu schwer. Das kann man mal kurzzeitig machen, aber für die dauerhafte Nutzung ist das ein Gerät für die produktive Arbeit.
Ja, aber da darf man wirklich nicht den Faktor der Käufer jetzt ignorieren, die ausgeharrt haben bis jetzt mit Geräten vor dem iPad Air, die jetzt so am Upgrade-Zyklus sind und wirklich mit Liebäugeln eventuell sich ein Pro zu kaufen, gerade weil du da eventuell die Möglichkeit noch hast, ja, den Pencil eventuell dazu oder damit zu arbeiten, ja, die Interesse daran haben. Und das ist halt eine Technik, die ist jetzt Pro-exklusiv, die gibt's ja noch nicht in anderen iPads. Und da ist es auch die Frage, tropft das runter, ja, in der nächsten Generation vom iPad Air zum Beispiel, oder auch vom Mini, ja, kommt das in die nächste Generation rein, sind die Pencil kompatibel, wird es ein Pro-Feature bleiben? Das ist echt so eine Frage, die sich momentan ja auch stellt. Und gerade da, wie gesagt, sind, denke ich mal, viele momentan auch im Überlegen, ob sie sich anstatt ein iPad Air nicht doch ein Pro kaufen.
Oder müssen sie mit den 37 Gramm zurechtkommen? Also dann kann man den Leuten nicht helfen.
Das ist halt die Frage, wie weit ist der Kompromiss halt, oder geht man den Kompromiss dann ein zwischen Größe, Gewicht und technischen Möglichkeiten?
Ja, also wenn ich mein Anwendungsverhalten beobachte, dann ist das iPad im Moment zu 90% zum Konsumieren da. Webseiten, ein bisschen E-Mail, ein bisschen YouTube. Und das ist, wie gesagt, ein Produkt, was ich auf der Couch, auf dem Sofa einfach zum Relaxen, zum Abschalten einsetze und nicht zum produktiven Arbeiten. Mhm. Und dafür wären mir 12,9 Zoll nicht zu groß, aber einfach zu schwer. 37 Gramm wären für dieses Szenario zu schwer. Deswegen würde ich jeden raten, wer wirklich das Gerät nicht zum Produktivsein nutzen möchte, sondern zum Konsumieren, nehmt euch ein kleineres Gerät oder ein leichteres Gerät, damit werdet ihr glücklicher. Das ist meine Meinung dazu. Weil das, was man ja am iPad Air 2 oder auch am iPad Air der ersten Generation so lieb gewonnen hat, das ist ja das extrem geringe Gewicht. Das hat man ja schätzen gelernt und das wird ja mit dem Pro halt leider über Bord geworfen. Das ist ja nun auch bautechnisch bedingt ganz klar. Aber das ist die Frage. Und im Moment sehe ich auch dieses iPad Pro zwar von der Hardware extrem interessant. Also wahnsinnige Leistung, wahnsinniges Display, interessanter Pencil, interessantes Zubehör und auch großes Potenzial an Zubehörmöglichkeiten von Drittanbietern. Aber die Software ist absolut noch auf einem Level, wo man sagen kann, ja, da ist noch viel rauszuholen und das Gerät steigt und oder fällt mit dem Softwareangebot. Und solange es keine ordentliche Pro-Software gibt, in großen Mengen, wird das Gerät auch kein Erfolg sein.
Ja, oder Pro-Software im Rahmen von einem richtigen Photoshop zum Beispiel. Es gibt ja Angebote von Adobe, die anscheinend auch sehr gut sind. Ja, in diversen Blogs beziehungsweise Podcasts hört man ja dann doch mal was dazu. Gerade jetzt aktuell, wo das Pro ja noch relativ neu ist, wo es ins Weihnachtsgeschäft reingeht, wo es auch gerade um Software geht, um das Thema Pro und Apps, die es gibt. Ja, die Frage ist wirklich, arbeitet Adobe zum Beispiel an einem, in Anführungszeichen, echten Photoshop für das iPad Pro? Oder machen die, oder ziehen die ihre Linie durch hier, Photoshop etc. oder Vergleichbares ist halt wirklich hier auf dem Desktop zu Hause, in Anführungszeichen, beziehungsweise auf dem Laptop mit Windows oder OS 10. Oder aber sagen die sich hier die Zukunft, ja, das Pro zeigt uns die Richtung, ja, wie die Zukunft laufen wird. Wir entwickeln in Zukunft unsere komplette Software entweder auch fürs Pro, ja, oder eventuell sogar das eine oder andere exklusiv fürs Pro, was allerdings dann auch, wie gesagt, nicht abgespeckt ist, sondern wirklich auch Pro-Software ist. Wie ist jetzt zum Beispiel, wie heißt es nochmal, die Cloud-Dingsbums da, Adobe, wie heißt das nochmal?
Creative Cloud.
Genau, die Software, wie in der Creative Cloud verfügbar ist, dann eventuell so in dem Funktionsumfang auch aufs iPad kommt. Weil wenn das der Fall wäre, dann ginge das durch die Decke. Ja? Warum sollte man dann nicht als Firma oder gerade hier Pixar, keine Ahnung, ja, die in dem kreativen Bereich tätig sind, dann wirklich auf das Pro zum Beispiel umsteigen, was jetzt so die Kreativabteilung betrifft, zum Beispiel, wenn die Software da auch verfügbar ist. Und das ist ja momentan auch wieder so ein Henne-Ei-Problem. Ja? Muss sich jetzt erst noch die Hardware entsprechend verkaufen, dass entsprechend die Programme dafür kommen? Oder verkauft sich die Hardware erst, wenn die Programme da sind? Ist Apple gefordert, da mehr Geld in Richtung Profi-Entwickler oder Profi-Software-Paket-Lösungsentwickler zu werfen, um die, wie man es ja in der Spielebranche sieht, ja, Exklusivtitel, Entwicklern Geld zuwerfen, damit die für die Plattform entwickeln, ja, dass du da eventuell sogar exklusiv Titel komplett hast oder zeitexklusiv arbeiten kannst. Muss oder ist Apple da wirklich gefordert, dass sie ja damit, keine Ahnung, Adobe, Microsoft, wie heißt hier die Videoschnittfirma, da gibt es ja einige noch, da halt sich ein paar ins Boot holt und sagt, hier ist eine Million, mach mal.
Ja, das ist die Frage. Und ich denke, ich bin immer noch der Meinung, erst muss mal das Softwareangebot da sein, dass der Pro-Nutzer auch einen gewissen Use Case sieht und auch seine Plattform sieht, wo er sich drauf ausbreiten kann. Es nützt die schönste Hardware nichts, wenn ich nichts mit der Hardware anfangen kann, weil mir die Anwendung fehlt. Das ist das große Problem.
Das ist genauso die Frage, ist da jetzt Apple auch selbst in der Pflicht, Pro-Software für das Pro zu haben? Warum gibt es keinen Final Cut? Warum, okay, Aperture ist eingestellt. Ja, das wäre ja auch so eine schöne Sache gewesen, du hättest Aperture direkt fürs Pro gehabt. Ja. Zum Beispiel, aber gerade was jetzt zum Beispiel Logic und Final Cut betrifft, wieso gibt es da keine Pro-Apps? Ja? Oder keine iPad Pro-Apps dafür? Nächste Problem wieder, hätte Apple sowas in der Richtung im Angebot gehabt, welchen und dann zu welchen Preisen? Ja, $49, $19, $9. Inwieweit macht es dann für andere Entwickler überhaupt noch Sinn, eigene Software anzubieten, ja, wo sie genau wissen, wenn Apple 19 dafür verlangt und ich muss 49 nehmen, wird sich das nicht verkaufen. Ja, das ist ja auch wieder so die Frage. Inwieweit siehst du halt auch die Möglichkeit, das Geld, was du in die Entwicklung reinsteckst, wenn du nicht Adobe bist, sondern zum Beispiel nicht Photoshop, Pixelmator, kriegst du das Geld, was du in die Entwicklung reinstecken musst, auch wieder raus.
Ja, das ist das Problem.
Das ist halt das nächste Problem. Deswegen auch die Frage, ist Apple da gefordert, halt um halt die Möglichkeiten zu zeigen, eigene Software an den Start zu bringen, alle eigene Pro-Software an den Start zu bringen fürs Pro, oder sollten sie wirklich Geld in die Hand nehmen und sagen, hier Freunde, wir unterstützen euch, was die Kosten betrifft, bei der Entwicklung, beziehungsweise geben euch eine Garantie, dass ihr das Geld, was ihr da reinsteckt, auch wieder rausholt. Ja, und wenn es halt von uns kommt. Das ist halt echt so die Frage. Ja.
Ja. Wir werden sehen. Es ist spannend. Im Moment ist es spannend.
Es bleibt echt abzuwarten, ja.
Ja, ja.
Es bleibt echt abzuwarten. Weil auch für eine Plattform entwickeln, wo sich keine Geräte verkaufen, ja, kann man verstehen. Andererseits, warum sollte ich in eine Plattform oder in ein Gerät investieren, für die es keine passende oder für den Anwendungsfall, für den ich habe, keine Software gibt. Das ist halt echt schwierig jetzt.
Das ist genau, wenn ich mir einen Ferrari kaufe und ringsherum nur Feldwege habe und das Gerät nicht ausfahren kann. Das ist im Endeffekt das Gleiche.
Ja, ja.
Also das iPad Pro ist von den Leistungsdaten wahnsinnig interessant. Das hat eine wahnsinnige Performance und das ist eine sehr solide Plattform. Da kann man sehr viel mit Pro-Software arbeiten. Also da hardware-technisch sehe ich da jede Möglichkeit.
Ja, das ist halt wirklich die Frage der Software.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, ob es wirklich so in die Richtung sein wird, bau es und sie werden kommen. Ja. Da bin ich echt mal gespannt.
Ja.
Ich hoffe das Beste und
Gut, und ich hoffe auch, dass die Software halt wie gesagt nicht nur angepasst wird, wie es zum Beispiel die Firma Firefox gerade getan hat. Die haben ihren Browser auf iOS iPad Pro optimiert. Was sie jetzt genau mit der Optimierung meinen, das ist natürlich fraglich, ob sie nur eine Anpassung der Auflösung damit meinen oder wirklich auch eine Optimierung der ganzen Software an sich auf das Gerät, das ist jetzt fraglich. Für mich bedeutet Optimierung immer etwas anderes, als nur die Auflösung anzupassen. Aber gut, das ist eine News, die wir einfach mal hier verlinken. Die gebe ich jetzt mal ganz wertfrei hier in die Runde. Da kann sich jeder selbst seine Meinung drüber bilden. Und ob Firefox auf ein iOS-Gerät auch wirklich Sinn macht, ist die andere Frage. Ja.
Firefox ist für mich schon vor langer Zeit gestorben. Egal auf welcher Plattform.
Ja, ich bin da jetzt sehr wertfrei. Ich sage da jetzt nichts zu. Ich wollte das nur einfach mal so in den Raum, in den Raum werfen.
Ja, nee, ist klar. Aber wenn man wirklich heute guckt, welche Browser hast du denn noch? Also ich habe hier unter OS 10 meinen Safari, zur Not den Chrome und das war's.
Ich habe den Firefox, glaube ich, irgendwo noch installiert auf dem Mac, aber ich benutze ihn nicht.
Nee. Das war ganz am Anfang, als ich meinen ersten Mac hatte, habe ich da noch mit Firefox experimentiert, aber das ist schon so lange her. Mittlerweile, wie gesagt, Safari, und ich finde Safari durchaus gelungen, gerade unter El Capitan. Ich habe da keine Probleme. Und voraussetzt man installiert Flash nicht, ja, dann hat man auch keine Probleme. Und ansonsten, wie gesagt, für Notfälle noch Chrome und das war's.
Genau.
Mehr kommt mir nicht an die an Browsern. Ich auch nicht diese ganzen schnicki-schnacki-Hipster Entwicklungen, die da irgendwo auf wie heißt es nochmal, unter Safari? Ja, dieselbe Technik benutzen.
Du meinst da gab's, WebKit.
Ja, da gibt es ja einige Lösungen noch oder an Browser-Alternativen, die in der Entwicklung sind, ja, da haben ja auch einige nicht mehr überlebt oder sind mittlerweile eingestellt, aber da probiere ich auch nichts mehr aus. Da habe ich echt, ich will was auch definitiv noch aktuell ist, zeitgemäß, regelmäßig oder wo die Entwicklung noch läuft, ja, und da bist du bei OS 10 mit Safari, denke ich mal, ganz sicher. Chrome sowieso. Google steckt da noch viel Zeit und Geld rein. Und ansonsten tut mir es leid um die ganzen vielen kleinen Entwickler, aber nee.
Genau. Gut. Ja. Ein Update, was mir sehr gelegen gekommen ist und wo ich mich sehr darüber gefreut habe, das ist der Texteditor Coda von der Firma Panic. Die haben eine sehr wichtige und sehr interessante Funktion implementiert, wo man auch mal sieht, dass die Entwickler die neuen Features des iPads, also generell des iPads, aufgenommen haben, und zwar die Split-View-Funktion. Sie haben jetzt eine Live-Vorschau-Möglichkeit eingebaut. Das heißt, dass ich auf der einen Seite den Code sehe und auf der anderen Seite dementsprechend die umgesetzte HTML-Seite. Das heißt, ich verändere den Code und sehe dann in einer Live-Vorschau auf der anderen Seite sofort die Veränderung der ganzen Geschichte. Und das, denke ich, kann extrem sinnvoll sein. Und da sieht man mal wieder, wie schön doch Features angenommen werden, wenn man auf die richtige Software setzt oder auf die richtige Entwickler setzt. Und ich denke, da hat man ein doch sehr wichtiges Feature in Coda eingebaut.
Ja, Coda für OS 10 war ich ja von Anfang an eigentlich sehr begeistert und habe es hier auch bei mir immer noch installiert, wenn ich mal ein bisschen was arbeiten muss an HTML bzw. CSS für eine WordPress-Installation, die hier noch läuft. Allerdings bin ich mit Coda für iOS nie so richtig warm geworden, muss ich sagen.
Na gut, vielleicht ist das ein neueste Update für dich ja jetzt sehr interessant, zumal du auch dieses Split-View-Geschichte oder die Split-View-Geschichte vollkommen ausnutzen kannst. Du hast ja ein R2 am Start. Hm. Da kannst du ja mal gucken, ob dir das zusagt.
Müsste ich mir mal angucken, ja.
Genau. Gut. Dann noch ein ganz kurzes Thema, Retro-Thema. Ich wusste gar nicht mehr, dass das am Start ist. Da bin ich ja fast von den Socken gefallen. Sony hat eine Pressemitteilung rausgegeben, dass sie im März 2016 die Produktion von Betamax-Videokassetten einstellen. Diese Videokassetten gibt es mittlerweile seit 1975. Und werden halt noch bis zum März 2016 produziert. Und Betamax ist ja halt das Format, was gegenüber dem VHS-System, was von JVC ja in den Markt gedrückt worden ist, sozusagen verloren hat. Und VHS hat sich ja dementsprechend durchgesetzt.
Tja. Ja, wobei generell, glaube ich, so die eigentlich Betamax das bessere System war. Zumindest mal, was ich immer gehört habe, ja, technisch wäre es VHS auf jeden Fall überlegen gewesen. Ich selbst habe noch nie Betamax irgendwas gesehen, ja, in meiner Jugend. Da hatte VHS schon gewonnen, auch bei uns im Haushalt.
Es muss sich ja nicht immer das bessere Format durchsetzen. Das zeigt ja ganz eindeutig das Beispiel. Und ich glaube auch, ein Grund, warum sich VHS durchgesetzt hat, war, weil die Pornoindustrie in den Staaten halt von vornherein auf den VHS-Markt gesetzt hat. Und das natürlich ein wahnsinnig großer Markt ist und war. Und das war auch ein sehr ausschlaggebender Punkt dafür.
Mag so sein. Das ist auch das, was ich schon immer mal wieder gehört habe, das war ja, glaube ich, auch im Bezug der HD-Scheiben mit so einem Faktor, wo man gesagt hat, ja, mal gucken, auf was die Industrie da setzt, ja, Blu-ray oder was war das andere? HD-DVD?
Nee. HD-DVD, genau, ja.
Und da war es ja schlussendlich dann auch wieder die Blu-ray. Von daher, mir kann es egal sein. Ich habe noch nie eine Blu-ray gekauft, habe keinen Blu-ray-Player, habe keine PS3, die Blu-ray abgespielt hätte, wo ich gesagt hätte, okay, dann hast du halt oder kaufst dir dafür mal eine Scheibe. Ich bin, was HD-Material betrifft, direkt zu digital übergegangen, also Download. Von daher.
Das hast du clever gemacht.
Ja, das Problem war ja schon, wieso sollte ich mir überhaupt eine Blu-ray selbst für einen Rechner kaufen, wenn Apple ja niemals diesen Schritt gegangen ist.
Ja, obwohl es ja die Möglichkeit gibt, externe Blu-ray-Player an einen Mac anzuschließen, ja, und auch dieses Format wiederzugeben. Also das ist jetzt ja nicht komplett ausgeschlossen. Die Funktion ist ja möglich.
Aber wie bei allem, wenn es nicht geliefert wird, direkt von Werk aus, hast du echt ein Problem,
ja. Ja, aber Apple hat sich ja generell von optischen Laufwerken verabschiedet, egal ob es jetzt ein DVD-Laufwerk ist oder ob es ein Blu-ray-Laufwerk ist. Ja. Okay, Blu-ray haben sie ja nie angefangen, das haben sie ja komplett ausgelassen.
Genau, diesen, wie heißt du schon, Bag of Hurt, hat Apple mal wohlwissentlich ignoriert.
Genau.
Ja. Was natürlich schade ist, wie für jemanden mich, ja, so ein Landei mit Downloadzeiten, die jenseits von Gut und Böse sind. Und mir wird's echt Angst und Bange, ja, wenn dann wirklich 4K sich mal durchsetzt und du 4K streamen willst, weil mit einer kleinen Leitung, wie ich sie hier habe. Ah, das ist mehr als nur Bauchschmerzen.
Das ist immer noch das Problem und was viele halt nicht bei dieser ganzen Videostreaming-Geschichte berücksichtigen, wenn die Infrastruktur nicht stimmt, nützt ja das beste Angebot nichts. Wenn du es nicht nach Hause bekommst, bringt dir das nichts.
Ja.
Ja, was nützt dir ein Lastwagen voller Gold, wenn du nur einen Eselskarren hast, um das Gold zu transportieren? Dann kriegst du das Gold niemals nach Hause.
Ja, wobei die Schmerzen würde ich mir auch antun, dass ich die Strecke dann 100-mal laufe, ja, mit dem Esel zusammen. Das ist dann wieder was, für das es sich eventuell oder auf jeden Fall lohnen würde. Ja,
ja gut, aber bei Videodateien oder bei Videostreaming sieht das ein bisschen anders aus.
Ja, da trage ich die Pakete ja auch nicht selbst. Ja, die werden ja für mein Geld von anderen transportiert und da, nee, komm. Das, ich wollte jetzt auch schon wieder anfangen mit, aber das lassen wir. Da werde ich dann sonst ausfallend.
Das wollen wir ja alle nicht.
Nein.
Nee. Das muss nicht sein.
Ja, dann laufe ich hier gleich hochrot an und das Überdruckventil schlägt an.
Naja, wir sind ja nur ein Audio-Podcast und kein Videopodcast, von daher. Ja, aber
dann wird's laut.
Ach so, gut.
Okay. Dann wird's laut. Nee, ich würde sagen, machen wir mal ein ganz anderes Fass auf.
Ein ganz anderes
Fass. Du hast ja schon was angedeutet mit einem 2-in-1-Thema.
Gut, das kommt aber erst als zweites Produkt sozusagen.
Okay.
Fangen wir mal ganz, ganz oben an. Gut, wie soll ich es am besten beschreiben, so dass auch der geneigte Hörer das so aufnimmt, wie ich es wirklich meine? Tja, es gibt Produkte, da sieht man sofort, die Firma macht alles richtig. Von der Verpackung bis zum Produkt habe ich an diesen Produkten bisher nichts aussetzen können. Es geht um einen Apple Watch Stand und der in meinen Augen derzeit was ganz Besonderes ist. Das fängt schon damit an, wenn man die Verpackung vor sich stehen hat, sieht man eine sehr hochwertige Verpackung, eine Verpackung, die auf komplettes Kunststoff verzichtet, außer auf ein ganz kleines Siegel, was sich dort befindet, ist ein kleiner Aufkleber, der quasi die Verpackung verschließt und sozusagen sieht, dass es sich um ein neues Gerät handelt und nicht schon mal geöffnet worden ist. Ist ein kleines Plastiksiegel an der Seite und der Rest ist komplett aus hochwertiger Kartonage gefertigt, also eine komplett recycelbare Verpackung. Da lege ich ja immer sehr viel Wert drauf. In der heutigen Zeit, finde ich, muss man nicht unnötige Plastik-Blisterverpackungen auf den Markt schmeißen. Ich finde, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß und das muss auch nicht mehr sein. Das ist schon mal der erste große Pluspunkt. Man hat also einen sehr schönen, wertigen Karton vor sich. Und dann zieht man die Haube von diesem Karton ab und dann entfaltet sich quasi von ganz alleine wie so eine kleine Lotusblüte diese Verpackung und öffnet quasi das Gadget vollautomatisch und vor einem steht ein wunderschöner Apple Watch Stand. Das ist schon mal sehr bemerkenswert, weil dieses Produkt dann auch in dieser Packung, wie sie dann dasteht, auch sehr gut präsentiert wird. Das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn ich jetzt hier so einen normalen Karton habe und mich durchwühle, sondern es passiert irgendwie was Automatisches und das Produkt entfaltet sich. Also da haben hat die Firma sich wirklich sehr viel Gedanken gemacht, finde ich jetzt. Ist ein kleiner Aha-Effekt schon beim Auspacken. Dann steht quasi vor einem ein massiv gefertigter Watchstand aus Aluminium, der sehr schwer ist, was auch sehr gut ist, weil die Watch dann wirklich stabil auf diesem Stand steht und nicht irgendwie umfallen kann. Es gibt ja da einige marktbegleitende Produkte, die wirklich sehr leicht gefertigt sind. Da kommt man nur mal an dieses, an diesen Konnektor dran, dann liegt die ganze Uhr schon um. Nein, das Ding ist wirklich sehr, sehr massiv gefertigt und das ist ein sehr großer Pluspunkt. Auf der Unterseite hat man sehr dünnes Filz, was draufgeklebt worden ist, aber auch nicht so, also sehr, sehr schön dünn. Und damit hat man eine gewisse Standfestigkeit auf Holz oder auf glatten Flächen. Und das Aluminium beschädigt halt auch nicht die glatten Flächen. Das sind also auch so wichtige Merkmale, die ich an einem Dock sehr wichtig finde, dass man durch das Aluminium nicht noch andere Möbelstücke oder sowas beschädigt, sondern man einfach ein durchdachtes Produkt hat. Und das sieht man einfach an so Kleinigkeiten. Dann hat es ein komplettes Kabelmanagementsystem. Das heißt, das komplette Kabel wird durch diesen Dock durchgeführt und ist quasi so nicht mehr sichtbar, bis auf die Stelle, wo es dann halt aus dem Dock austritt. Das hat auch nicht jedes Produkt. Es gibt da einige Geräte, die einfach nur das Kabel dann so an der Seite lang führen und man sieht dann einfach noch dieses Kabel da lang gehen. Das zerstört meiner Meinung nach das Erscheinungsbild vollkommen und ein Kabelmanagement ist für mich eigentlich bei den heutigen Watchdogs extrem wichtig. Und was vom Design noch sehr gut ins Auge fällt, ist, dass wenn man sich die Kanten anguckt von dem Gerät, dass die Kanten geschliffen sind und einen Hochglanz haben. Also die Kanten an diesem Gerät sind quasi, da ist eine Phase drüber gezogen und die sind Hochglanz und der Rest von dem Stand ist quasi in einem matten Aluminium-Finish und das verleiht dem Ganzen noch so ein bisschen diesen ein edles Erscheinungsbild, was nicht zu aufdringlich ist. Also es ist sehr, ja, sehr interessant vom Erscheinungsbild, muss ich sagen. Das ganze Ding gibt es in drei Farben. Das gibt es in Space Gray, in Silber und in Gold, wobei Gold bei diesem Produkt eine Besonderheit darstellt. Je nachdem, wie der Lichteinfall auf das Gerät ist, bedient es auch gleichzeitig den Kunden, der sich für Rose Gold entschieden hat oder für Rosé entschieden hat, weil es schimmert auch so ein bisschen Rosé noch mit durch. Also die Farbe ist durchaus für beide Kunden geeignet, die sich für das Rosé entschieden haben oder halt für Gold entschieden haben. Es gibt ja die Sport Edition auch in einem Rosé. Und also diese Farbkombination passt da sehr, sehr gut. Und nach meiner Meinung eines der wenigen Docks auf dem Markt im Moment, die wirklich in diesen drei Farben ihre Produkte anbieten. Die meisten bieten entweder in Schwarz oder in Silber an, aber diese letztendlich den Goldton bietet nach meinem jetzigen Kenntnisstand bisher keine Firma an. Und das wurde halt, wie gesagt, alles sehr, sehr gut umgesetzt. Und das ist ein kleines Unternehmen, was derzeit so in der Aufbauphase ist. Ein kleines Startup-Unternehmen aus deutschen Landen. Das ist die Firma Glass. Und Glass in dem Fall mit Z geschrieben. Und die haben auch noch ein paar andere sehr interessante Produkte am Start. Und ich glaube, da werden wir vielleicht nochmal in der einen oder anderen Folge drüber sprechen. Bisher habe ich halt diesen Watchstand getestet und bin positiv überrascht.
Jo.
Also Kaufempfehlung. Derzeit eines der interessantesten Docks, die ich in den Händen gehabt habe. Und ich habe ja schon eine Menge getestet. Durchaus absolute Kaufempfehlung meinerseits. Und der Preis ist extrem angenehm. Kostet 59 Euro. Und für die Qualität No-Brainer kaufen. Jo. Gibt es da Fragen zu deinerseits?
Nein.
Okay, das ist schön.
Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Uhr im Lieferumfang ist.
Das glaube ich nicht. Nein. Oder das glaube ich nicht, sondern das weiß ich. Dann wären die Bestellungen wahrscheinlich auch etwas höher. Oder
ja, würde etwas größer ausfallen. Da hätten die ein kleines Problem, ja.
Aber auch für den Preis. Und wer sich ein bisschen mit Material auskennt, mit Verarbeitungsqualität auskennt, Der sieht halt, dass das für 59 Euro absolut im Rahmen ist. Okay, gut. Dann zum nächsten Gadget. Das ist, wie gesagt, dieses 2-in-1-Thema. Ich habe in der letzten Zeit 2 E-Mails bekommen. Das wundert mich immer wieder, wenn ein Hörer anfragt, dass dann ein paar Tage später auch gleich der nächste Hörer kommt und das gleiche anfragt oder die gleiche Problemlösung anfragt. Entweder will mich da jemand austricksen und es ist ein und derselbe, der nur 2 E-Mail-Adressen hat und hier mit Pseudonymen arbeitet. Das ist immer sehr merkwürdig. Wenn immer so Spezialthemen kommen, kommen meistens immer gleich 2 Leute, die was suchen. Und das hat mich genötigt, mich da mal umzuschauen, was es da so gibt, weil es mich eigentlich selbst interessiert hat, was ist da so im Umlauf. Also, der Hörer hat gesucht, eine Apple-kompatible Platte, die vom Erscheinungsbild sehr gut in das ganze Apple-Ökosystem passt. Sprich, ein silbernes Aluminiumgehäuse, also so ein Apple-Finish, sag ich mal, vom Design und eSATA. Ja, Leute, eSATA und Apple, das sind ja eigentlich Dinge, die sich komplett ausschließen. Das habe ich mich dann auch gefragt, wieso er darauf kommt, dass man ein eSATA-Gerät an einem Apple-Produkt anschließen kann. Aber er sagte mir, dass er noch einen alten Mac Pro hat und in diesen alten Mac Pro hat er eine PCI-Karte reingeschraubt mit eSATA-Anschluss. Und dass er dementsprechend dieses gerne nutzen möchte, weil er das für die interessanteste Schnittstelle hat, weil er auch noch mit anderen Kunden die eSATA-Platten ihn quasi anliefern, Daten austauschen muss. Und jetzt möchte er eine Platte haben, die mindestens ein eSATA oder ein eSATA-Port hat und noch USB 3.0. Ist ja im Prinzip nicht das Problem, wenn man nicht unbedingt ein Gerät haben möchte, was im Apple Umfeld operiert sozusagen oder Apple-like aussieht, da gibt es ja eigentlich viele Lösungen. Und ja, jetzt bin ich fündig geworden. Sie dürfte eigentlich den Kunden oder den Hörer alle seine Anforderungen entsprechen. Die Firma Freecom ist ja so der Pionier unter den externen Laufwerken, ist also ein sehr lang, ja, sehr eingesessenes Branding und auch sehr bekannt. Schon in den 90ern haben die in Deutschland externe Produkte verkauft, von CD-Laufwerk bis zum externen Platten. Und die Marke hat sich lange gehalten, auch wenn jetzt dieser Brand von Mitsubishi Electronics aufgekauft worden ist und es quasi unter einem großen Dachverband sozusagen im Moment noch lebt, dieses Branding, aber auch dieses Branding hat noch aktuelle Produkte am Start. Er hat zwar ein sehr kleines Produktportfolio, aber ein sehr interessantes Produktportfolio. Und derzeit gibt es eine Platte im 3,5 Zoll Format, die nennt sich Quadro. Quadro ist, denke ich, auch ein sehr zweideutiges, eine sehr zweideutige Bezeichnung. Erstens mal ist sie quadratisch. Das heißt, die Grundmaße sind 15 mal 15 Zentimeter. Es ist für eine 3,5 Zoll Platte sehr eigen von den Ausmaßen. Das macht das Ding aber gerade so interessant. Und sie hat ein massives Aluminiumgehäuse, sehr wertig verarbeitet und kommt zu dem Mac-Design sehr nah. Und ich denke, näher kann man mit diesen Anforderungen auch nicht einem Mac kommen, zumal er ja eSATA haben möchte. Die Platte hat, wie gesagt, USB 3.0, eSATA, FireWire 400, FireWire 800 und ist mit sozusagen derzeitig allen aktuellen Anschlüssen besetzt. Jo. Gibt es von 1 Terabyte bis 6 Terabyte in den verschiedensten Ausbaustufen. Ich habe derzeit die 2 Terabyte getestet und die liegt derzeit bei einem Preis von 149 Euro. Wie gesagt, 2 Terabyte in der Preisklasse. Ist, wie gesagt, ein Produkt, was ein Problem löst und deswegen auch der relativ selbstbewusste Verkaufspreis. Ja. Bist du noch da?
Ich bin ganz Ohr.
Ja, ich höre mir so viel Aussetzer. Dann hoffen wir mal, dass viele
Overcast... Ja, es hat eben ja auch verdächtig in der Leitung geknackt, aber es läuft noch.
Okay, dann hoffen wir mal, dass viele Overcast-Hörer dabei sind, dann sind die Aussetzer draußen.
Ja, mal gucken, was ich da noch machen kann.
Ja, das letzte Produkt des Tages, ich mache es da auch ganz kurz. Eigentlich ist es ein Produkt, was nur ein Update oder eine Produkterweiterung eines schon vorhandenen Produktes ist, was wir auch vorgestellt haben. Ich habe in der letzten Folge oder der vorletzten Folge, ich weiß nicht mehr ganz genau, über den Leaf, über die iBridge gesprochen. Das ist quasi ein USB-Stick, den man an Lightning-Port dranstecken kann und dann auf der anderen Seite an einen normalen USB-Port dranstecken kann. Aber wie gesagt, das Speichermedium ist fest verbaut und man ist halt auf die vorhandene Größe fixiert. die Firma Leaf hat jetzt ihr Produktportfolio erweitert und hat jetzt den iAccess rausgebracht. Das ist im Endeffekt von der Bauform komplett identisch mit der iBridge, nur dass im Endeffekt kein Laufwerk, keine SD-Karte dort verbaut worden ist, sondern es ist quasi ein komplettes leeres Case, und in dieses leere Case kann man eine Micro-SD-Karte reinschieben und somit ist man von der Speichergröße absolut flexibel, mehr oder weniger flexibel. Die maximale Speichergröße, die man dort einbauen kann, ist derzeit 128 GB. Aber dadurch, dass man, wie gesagt, die Speicherkarten wechseln kann, kann man auch dort sehr stark variieren, und manchmal hat man ja auch noch so alte, kleinere Micro-SD-Karten rumliegen, die kann man dann halt verwenden. Grundsätzlich ist der Funktionsumfang, den ich bei der iLeaf Bridge schon beschrieben habe, softwaretechnisch der gleiche. Es ist zur Software, zur App komplett kompatibel, nur letztendlich die Hardware hat sich dort verändert. Man hat halt einen Lightning Card Reader am Gerät, und die Farbe hat sich verändert. Die iBridge ist schwarz und der iAccess ist komplett in weiß gehalten. Macht Sinn, dass man die Produkte auf Anhieb unterscheiden kann. Der Cardreader wird derzeit auf Amazon um 46 € gehandelt. Und für alle diejenigen, die vielleicht noch so eine Menge alter Micro-SD-Karten zu Hause rumliegen haben, die ideale Lösung. Jo, das war's.
Gut, vielen Dank.
Jo, hoffen wir doch mal, dass wir dem Kollegen mit der Festplatte da weiterhelfen konnten.
Ja, da gehe ich mal von aus. Aber eSATA ist schon so speziell.
Ja, deswegen. Gut, mit den Anschlussmöglichkeiten ist er da ja extrem gut aufgestellt. Das hat ja so ziemlich alles, was man haben will.
Und noch viel mehr.
Ja. Jetzt fängt er auch noch an zu singen.
Ja.
Jetzt sind die letzten zwei Hörer auch noch nicht.
Nein, das denke ich jetzt eher weniger. Vor allem, es wird ja nicht weitergeführt. Und ich würde auch vorschlagen, wir machen für heute den Sack zu.
Machen wir das mal.
Genau, dann vielen Dank. Hat ja wieder vorzüglich geklappt heute. Bis auf die technischen Probleme mal abgesehen.
Ja, okay, aber das wäre ja auch mal ein Wunder, wenn es mal komplett durchlaufen würde.
Genau. Nochmal ein Gruß an die Hörer. Und wir freuen uns nach wie vor über Kommentare oder Bewertungen bei iTunes.
Richtig, iTunes ist ein gutes Stichwort, da hast du recht, da könnte mal wieder ein bisschen was passieren. Vielleicht auch die neuen Hörer, die dazugekommen sind, vielleicht können sie mal sich im iTunes-Universum umschauen und vielleicht mal eine Bewertung hinterlassen.
Wäre nett, würde uns freuen.
Genau, gut. Ja, dann hören wir uns wieder zur Folge, was ist denn das, 196,
ne? Die nächste ist die 196, genau.
Ja. Gut. Es geht jetzt dramatisch auf die 200 zu.
Ja.
Und für alle diejenigen, die schon mal so einen Audiokommentar, so Glückwünsche hinterlassen wollen, die können ja jetzt schon mal so langsam an die Aufnahmegeräte gehen. Das habe ich jetzt lange nicht gesagt.
Ja, genau. Habe ich eben auch dran gedacht, ja.
Siehst du.
Ja, also dann, ich wünsche was.
Ich wünsche dir auch was und bis demnächst.
Bis demnächst, genau. Ciao.
Tschüss.
Das war der Apfelklatsch. Shownotes zum aktuellen Podcast findet ihr immer auf apfelklatsch.de. Weitere Episoden des Apfelklatsch-Podcasts findet ihr immer in iTunes. Oder folgt uns auf Twitter, twitter.com/apfelklatsch. Ihr könnt natürlich auch Fan werden auf Facebook unter facebook.com/apfelklatsch. Bis demnächst. Ciao.